EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo ihr Lieben, ihr hört mich wieder zu einer neuen Folge EHI Insights, Wissen aus der Handelswelt. Heute spreche ich mit Claudia Horbert über das Thema Ladenbau und zwar genauer über die aktuelle EHI-Studie Ladenmonitor 2026. Mein Name ist Clarissa Vorreier und los geht's. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
Guten Morgen.
Wie immer bei unseren Studienfolgen starten wir mit unserer ersten Kategorie.
Fact or Fiction?
Du wirst gleich zwei Aussagen rund um das Thema Ladenbau und Einrichtung hören und sagst uns dann, ob du denkst, dass diese Fact oder halt Fiction sind und vor allem, warum du das denkst. So, dann starten wir mit der ersten Behauptung. In Frankreich bekommt ein Store-Konzept nur eine Genehmigung, wenn es unter einer gesetzlich festgelegten CO2-Obergrenze für den Ausbau bleibt. Was meinst du?
Oh, gute Frage. Ich glaube, das stimmt.
Na, also bisher gibt es noch keine allgemein gesetzliche Genehmigungslogik für so Store-Konzepte. Vielleicht kommt die irgendwann, ob in Frankreich oder auch hier in Deutschland, aber bisher gibt es die nicht.
Das heißt, es ist nur eine Empfehlung.
Ja, also die gibt es auf jeden Fall nicht, diese Grenze.
Aber wäre drüber nachzudenken.
Ja, könnte man auf jeden Fall machen. Dann zur zweiten Behauptung. Es gibt in Schweden einige Läden, die fast komplett auf Wegweiser und Beschilderung verzichten, weil Navigation und Produktinfo nur über die eigene App laufen.
Ihr habt echt gute Beispiele, ja?
Ich habe ein paar tricky Sachen ausgedacht.
Ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt, weil in Schweden schon sehr viel digital passiert, einschließlich des Bezahlens.
Ja, auch das ist Fiktion. Es ist natürlich irgendwo denkbar und so Pilotprojekte, die da irgendwie stattfinden. Aber weil es ja dann doch irgendwo unpraktisch ist und diese Beschilderung auch zum Servicegedanken oder zum Service-Design zählt, findet das noch nicht statt, auch weil das natürlich Leute ausschließt. Also du brauchst natürlich dann ein Smartphone und die App.
Das ist richtig, ja.
Ja, also es ist nicht gerade barrierefrei.
Möchte ja auch
genau.
Nicht jeder.
Ja, dann bevor wir in die Details gehen, erstmal ganz kurz zur Einordnung. Wer steckt denn hinter deinen Ergebnissen? Also wer wurde befragt und wie lief das so ab?
Der EHI-Ladenmonitor erscheint alle 3 Jahre zur Euroshop, basiert im Vorjahr der Euroshop auf roundabout 50 persönlichen qualitativen Interviews mit den Ladenbauverantwortlichen aus führenden Handelsunternehmen unterschiedlicher Branchen, Food, Non-Food, innerhalb der Dachregion.
Okay. Ein großes Thema in deiner Studie, dem Ladenmonitor, ist ja auch der Shift weg von den Neueröffnungen hin zur Überarbeitung des Bestands. Welche Projekte dominieren denn da gerade, also wenn wir über Bestand statt Neueröffnung sprechen?
Also es sind vor allen Dingen Leitumbauten oder Teilumbauten, Refresh, Refits, da gibt es ganz unterschiedliche Bezeichnungen, wo man halt versucht, über vergleichsweise kleinere Eingriffe in die Läden, also über neue Inszenierungen, neue Präsentationsformen, aber vielleicht auch neue Beleuchtungskonzepte, eine Optimierung des Marktauftritts zu erzielen, also eine Aufwertung, um halt dem Kunden auch zu signalisieren, da passiert was auf der Fläche, aber ohne da jetzt wirklich tief in die Bausubstanz eingreifen zu müssen. Das gilt auch für Konzeptumstellungen, also wenn man halt auf neues Corporate Design oder Konzept umstellt, dass man hier auch so sukzessive Umstellungen vornimmt und Anpassungen. Es gibt auch noch Komplettumbauten, also wo man sehr stark dann noch in die Substanz eingreift. Das sind zum Teil, ist das noch eine Beseitigung von Investitionsstaus noch aus der Pandemiephase. Aber vor allen Dingen auch ein Thema für den Lebensmittelhandel. Wenn man da nämlich größere technische Umbauten vornimmt, gerade auch bei Kältetechnik, dann wird häufig auch insgesamt der Markt nochmal umgebaut. Aber auch inzwischen auch nicht immer, ist inzwischen auch kein Selbstläufer mehr.
Und was sind die häufigsten Auslöser, die einen Umbau im Bestand heute auslösen?
Es sind immer noch zum einen sind es halt diese konzeptionellen Veränderungen, sprich Umstellung auf Store-Konzept. 41% der von uns befragten Händler waren auch gerade dabei, auf ein neues Store-Konzept zu entwickeln und darauf umzustellen, beziehungsweise auch noch weiter auf ein schon vor 3 Jahren bei der letzten Befragung bestehendes Konzept umzustellen, weil es nicht mehr so die großen Rollouts gibt oder komplett Relaunches, wo man halt wirklich innerhalb kürzester Zeit das komplette Filialnetz anfasst und darauf umstellt. Natürlich sind es auch weiter Abnutzungserscheinungen, also einfach weil irgendwann auch mal ein Store durch ist, bedingt durch Frequenz oder auch die längeren Phasen von Umbauten. weil, wie gesagt, Komplettumbauten eher selten werden und die Phasen dieser Zyklen dieser Komplettumbauten auch länger geworden sind, wiederum innerhalb der letzten 3 Jahre. Im Durchschnitt 12 Jahre im Lebensmittelhandel und etwa roundabout 9 Jahre in den verschiedenen Branchen des Non-Food-Handels. Und ganz wichtig ist inzwischen auch die Möglichkeit, den Standort zu verlagern. Also das ist weniger ein Umbau, sondern mehr ein Umzug. Wenn man die Möglichkeit hat, einen anderen Standort zu bekommen, der attraktiver ist, der auch eine Flächenerweiterung ermöglicht, ein großes Thema für Lebensmittel- und Drogeriemärkte. Das ist halt auch ein Anlass, dann umzubauen bzw. umzuziehen und dann halt auch viel vom Bestehenden aus dem alten Markt dann auch mitzunehmen und dort weiter zu nutzen.
Ja, wenn Unternehmen weniger neu bauen, wie wird denn dann entschieden, welcher Store als erstes irgendwie überholt wird, erneuert wird? Hängt das an bestimmten Kriterien? Wird das dadurch priorisiert, also wie Umsatzfrequenz, oder ist wirklich dann der Zustand ausschlaggebend dafür?
Eine Mischung aus allem. Also es wird sich weniger an diesen klassischen Zyklen oder Rhythmen orientiert, wie ich gerade schon sagte, sondern es ist mehr das Ergebnis von Wirtschaftlichkeitsanalysen beziehungsweise eines Monitorings des Filialbestands, wo halt geschaut wird, wie performen Filialen hinsichtlich Umsatz, aber auch Frequenz, wie ist aber auch der Zustand der Filiale, Stichwort Abnutzungserscheinung, aber auch die technische Ausstattung. Bedarf es hier auch einer Erneuerung oder einer Modernisierung auf den neuesten Stand? Es geht aber auch darum, inwieweit Ladeneinrichtungen schon abgeschrieben sind, inwieweit man hier dann vielleicht auch in Neues investiert. Und nicht zuletzt ist es auch abhängig vom Mietvertrag, also wie lange läuft der noch, unter welchen Konditionen. Ergebnis ist dann häufig, dass so eine Art Reporting erstellt wird von den oder Priorisierung von Filialen, wann was dran ist, beziehungsweise was gemacht werden sollte. Häufig folgt dann so eine Clusterung der Filialen mit entsprechenden Empfehlungen im Hinblick auf die wirtschaftliche Performance, also auch die weitere Entwicklung und der aktuellen Umsätze. Im Kern geht es eigentlich immer darum, dass unter Maßgabe all dieser Kriterien, die ich gerade genannt habe, das ist, was man halt prüfen muss, wie viel Umbaukosten trägt der Standort noch, je nachdem, wie lange er auch noch weiter betrieben wird. Wie gesagt, hier spielt dann halt die Laufzeit von Mietverträgen auch hinein.
Kurze Unterbrechung. Du bist neu im Retail oder möchtest dir einen intensiven Überblick und Einblick in den Handel verschaffen? Dann sei im Juni oder September 2026 bei unserem Retail Expert Program dabei. 3 super spannende und bereichernde Tage hier im EHI in Köln mit Insights, Fakten und Store Tours. Danach weißt du genau, wie der Handel tickt. Die genauen Daten findest du in den Shownotes oder auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Unabhängig von der Studie, aber wenn du an Wirkung pro Euro denkst, was sind typische Maßnahmen, die schnell sichtbar etwas verändern? Also was lässt sich gut umsetzen?
Ja, ich sagte es ja eben schon, als es um die Optimierung des Marktauftritts ging, dass es halt diese eher kleineren, substanziellen Veränderungen sind, also neue Farbwelten, auch dass Sortimente anders präsentiert werden, auch etwas häufiger gewechselt wird, um halt auch immer wieder neue Inspirationen für Kunden zu schaffen. Aber auch Beleuchtungskonzepte oder vielleicht auch nochmal eine gewisse Umplatzierung, einfach damit dem Kunden halt signalisiert wird, hier passiert was auf der Fläche. Es wird schon dafür gesorgt, die Flächen fit zu halten, attraktiv zu halten. Er hat auch den Vorteil, dass man Budgets dann auch breiter streuen kann, indem man halt nur so vergleichsweise kleinere Maßnahmen macht, um dann halt mehr in die Breite zu gehen und halt mehr Filialen dann auch zumindest punktuell aufwerten zu können.
Also eigentlich fast auch wie zu Hause, weil die kleinen Sachen, die Stellschrauben, wo man irgendwie was tun kann, sind ja auch eigentlich Farbe, Licht, um sich dann nochmal eine neue Wohlfühlatmosphäre reinzubringen.
Richtig, ganz genau.
Ja, ich würde auch gerne mit dir über die Kosten sprechen. Also Kostendruck und straffes Kostenmanagement sind ja gerade überall spürbar. Wo merkt man das im Ladenbau am deutlichsten?
Ja, also was aus den Gesprächen deutlich wurde, war, dass es eigentlich gar nicht mehr so die Neuentwicklung oder die komplette Neuentwicklung von Store-Konzepten gibt, den neuen Wurf, der dann auch möglichst schnell über alle Filialen dann auch ausgebreitet wird oder umgesetzt wird, sondern es ist mehr so eine substanzielle Weiterentwicklung, dass man auf bestehenden Konzepten aufsetzt und dann halt kleinere Dinge dann weiterentwickelt. Das können andere Materialien sein, es können vielleicht auch mal das ein oder andere Sondermöbel sein, wobei hier die Tendenz auch eher rückläufig ist. Wichtig ist, dass man halt auch bei den bestehenden Systemen, die bereits eingesetzt werden, hier schaut, dass man Design, Materialitäten, aber auch die dahinterliegenden Prozesse weiterhin auf Kosteneffizienz hin weiterentwickelt, ohne dadurch Qualität und Funktion zu beeinträchtigen. Also Stichwort Value Engineering. Also dieses an den Stellschrauben dann halt weiter drehen, damit man halt auf der bereits bestehenden System dann auch weiter aufbauen kann.
Und was sind dabei die größten Kostentreiber?
Also im Lebensmittelhandel ist das weiterhin die Kältetechnik, auf die zwischen 40% und 50% der Einrichtungskosten entfallen, also die dann schon mal weg sind sozusagen. Das hat damit zu tun, dass mehr Verbrauchsträger auf der Fläche sind, also mehr gekühlte Flächen, getrieben durch Convenience-Sortimente, aber auch mehr SB-Ware jetzt im Bedienungsbereich, dass man da halt auch mehr Kühlflächen braucht. Aber ohne da jetzt allzu sehr in technische Details zu gehen, eine forcierte Umstellung auf energieeffiziente Kältetechnik nochmal im Zuge einer Verschärfung der sogenannten F-Gas-Verordnung. Da geht es darum, dass bestimmte Kältemittel bis spätestens zum 1. Januar 2030 nicht mehr genutzt werden dürfen, auch nicht mehr bei Wartung und Reparatur. Und man jetzt halt schauen muss, dass man halt seine Kälteanlagen darauf entsprechend umstellt. Generell ist auch überhaupt, dass mehr Technik auf der Fläche ist, sicher auch, dass Kapital gebunden wird, wie zum Beispiel die Umrüstung auf Self-Checkout-Kassen im Bestand. Das mag jetzt ein bisschen überraschen, weil Kassen nicht Teil des Ladenbaubudgets sind, sondern des IT-Budgets in den Unternehmen. Aber wiederum der Ladenbau oder die Ladenplanungsabteilungen gefordert sind, hier halt die Umrüstung vorzunehmen, also die Umplanung. Wenn halt feste Kastenplätze durch SCO-Kassenplätze ersetzt werden, bedarf es dann häufig auch nochmal einer völligen Um- oder Neuplanung der Kassen- und Vorkassenzone, was dann letztlich auch wieder auf das Budget der Planungsabteilungen einzahlt. Und auch LED ist immer noch ein Thema, weil es immer auch noch Unternehmen gibt, die noch nicht komplett von konventioneller Beleuchtung auf LED-Technologie umgestellt haben. Und es gibt den Spezialfall, gerade bei Lebensmittel- und Drogeriemärkten, dass diese schon sehr zeitig mit einer Umstellung auf LED-Technologie begonnen haben und hier jetzt inzwischen, weil diese prognostizierte Nutzlebensdauer von 50.000 Betriebsstunden sich so langsam ihrem Ende zuneigt oder auch schon zugeneigt hat und man hier halt vor der Herausforderung steht, einen ersten Austausch vorzunehmen, also nochmal neu zu investieren, oft auch verbunden mit einer Neujustierung des Beleuchtungskonzeptes. Also das sind so die wichtigsten Elemente. Interessant ist, dass gerade auch mit diesem Investitionsschwerpunkt Kälte beim Lebensmittelhandel der ein oder andere uns dann ja mit Bedauern gesagt hat, dass da oft wenig oder deutlich weniger für Store-Design übrig bleibt. Man aber doch weiter in diese hochwertige Ladenoptik investieren möchte, die man ja inzwischen auch von den, gerade von den Vollsortimentern im Lebensmittelhandel kennt. Und muss man halt schauen, dass man da halt so ein bisschen über Materialitäten und auch Weiterverwendung da so ein bisschen die Balance hält, ohne jetzt Abstriche an der Optik machen zu müssen.
Und welche Strategien beschreibt der Ladenmonitor, um trotz enger Budgets die Konzeptqualität zu erhalten? Und woran genau kann man als Händler dann sparen, ohne dass der Kunde es merkt?
Also man muss es schon von der Planung her denken, dass man schon in der Planungsphase schaut, dass man auf einen möglichst langen Lifecycle hin plant. Also sprich, schaut, dass man die Dinge auch sehr lange nutzen kann, sowohl was das Konzept betrifft. Ich hatte ja eben schon gesagt, eher selbstähnliche Weiterentwicklung. Aber auch was die Einrichtungsgegenstände betrifft, da gehören dann auch Überlegungen zu, beispielsweise ob die ein oder andere Rundung wirklich sein muss oder ob man wirklich 3 oder 4 Schubladen in einem Möbel hat oder 2 auch genügen. Man vielleicht auch auf dünnere Regalböden geht oder andere Materialitäten, also preisgünstigere Materialitäten. Und natürlich in Bezug auf bereits vorhandene Konzepte und Einrichtungsprogramme nochmal drüber nachdenkt, ob man die weiter strafft, also Varianten reduziert und auch ein hohes Maß an Standardisierung zugrunde legt, sodass sich halt Systeme sehr breit einsetzen lassen über unterschiedliche Abteilungen oder Formate, während man ja in früheren Jahren da oft auch sehr viel mit Sondermöbeln je nach Abteilung oder Vertriebslinie gearbeitet hat. Also das entfällt jetzt weitgehend. Und natürlich auch dieses ganze Thema, was kann ich noch weiter nutzen im Falle eines Umbaus oder auch bei einer Weiterentwicklung meines Store-Konzeptes.
Ja, also gerade was jetzt so einen Lebenszyklus von Möbeln oder sowas betrifft, da kommt man ja schon an das Thema Nachhaltigkeit. Und das spielt auch bei der Planung eine Rolle. Welche Nachhaltigkeitsprinzipien hat die Studie denn so hervorgehoben in Planung, Materialwahl und Lebensdauer?
Ja, wie gesagt, man muss schon in der Planungsphase ans Morgen denken oder vielleicht auch an das Ende, an den Rückbau einer Verkaufsstelle und da schon schauen, welche Materialien setze ich ein. Wie kann ich möglichst Material- bzw. ressourcenschonend planen? Wie kann ich auch möglichst schauen, dass ich sehr modulare, flexibel einsetzbare Ladenbausysteme nutze, die halt auch längerfristig einsetzbar sind? Eine Interviewpartnerin hat das ganz treffend zusammengefasst, dass vor dem Recycling muss die Vermeidung stehen. Mit weniger Materialeinsatz und weniger Varianten, also sprich diese doch sehr breit einsetzbare multifunktionalen Ladenbausysteme. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Weiterverwendung von Ladeneinrichtungen und Ladenelementen spielt immer größere Rolle. Wir haben gefragt, was nutzt ihr denn schon oder wie viel nutzt ihr denn schon weiter? Und im Schnitt liegt bei den befragten Handelsunternehmen inzwischen der Anteil an Einrichtungselementen und Systemen, die auch nach einem Umbau weiter genutzt werden, bei durchschnittlich inzwischen 50%.
Also du hast jetzt gerade schon ein bisschen Reuse, Weiterverwendung angesprochen, auch was jetzt so erfüllt werden muss, was man weiterverwenden kann. Hast du da noch andere Punkte, dass das Ladenbaukonzept dann so überhaupt funktioniert, dass Reuse stattfinden kann und vielleicht kannst du uns auch sagen, was sich dadurch in der Logistik oder in der Anlieferung verändert?
Also aus meiner Sicht ist nahezu jedes Store-Konzept grundsätzlich erstmal für Reuse nutzbar, machbar. Der Fokus liegt gegenwärtig vor allen Dingen auf Regalierung, also Ladenbausystemen und dem Fußboden. Wenn man das wirklich komplett betrachtet, müssen natürlich auch die Kosten begleitender Prozesse berücksichtigt werden. Also sprich, ich schaue mir vorher erstmal an, bevor ich umbaue, was kann ich überhaupt noch weiter nutzen? Muss ich es vorsortieren, reinigen, demontieren, gegebenenfalls aufbereiten? Also das ist logistisch sicher alles machbar, aber ist natürlich auch mit einem erheblichen Kosten verbunden, sodass es auch nicht überraschend ist, dass halt viele Händler erstmal von ihren Lieferanten erwarten, dass sie da tätig werden, also diese Dinge übernehmen oder zumindest hier das Ganze unterstützend begleiten. Es gibt auch einige wenige Händler, die da auch eigene Systeme und Prozesse aufgebaut haben. Aber man muss es wollen, weil oft ist es leider immer noch so, dass manches dann doch kostengünstiger neu zu beschaffen ist, als wenn ich es dann wirklich konsequent aufbereite und weiter nutze. Aber wie gesagt, es ist halt nicht überraschend, dass Händler hier auch eine Unterstützung, wenn nicht gar Übernahme ihrer Lieferanten in den fraglichen Bereichen erwarten.
Ja, das war doch ein super Einblick schon mal in die Studie. Um welche Themen geht es denn noch so weiter? Weil wir verlinken die Studie natürlich wieder in den Shownotes, sodass unsere Hörerinnen und Hörer auch Zugriff darauf haben, also wenn sie tiefer einsteigen möchten. Um welche Themen geht es da noch?
Klar geht es immer auch wieder um Investitionsbudgets und Kennzahlen für verschiedene Branchen, Food, Non-Food, was immer besonders gerne nachgefragt wird. Wir konzentrieren uns ja auf neue Objekte, um auch eine gewisse Vergleichbarkeit erzielen zu können. Ja, es entstehen auch noch neue Läden und Märkte, aber wie wir immer festgestellt haben, der Fokus liegt auf der Bestandsoptimierung, aber nichtsdestotrotz haben wir hier auch wieder diese Kennzahlen erhoben. Vor dem Hintergrund auch, dass es jetzt mehr Bestandsoptimierung gibt und auch Lösungen erwartet werden, fragen wir natürlich auch weiterhin nach Auswahlkriterien und Anforderungen bei Lieferanten und Dienstleistern. Also was wird gerade hier auch vor diesem etwas sich verändernden Rahmenbedingungen erwartet? Welche Anforderungen bestehen hier? Und großes Kapitel, da geht es auch wieder um Standorte und Formatportfolios. Also wie verändern sich auch Standorte? Wie entstehen auch neue Standorte? Stichwort zum Beispiel Kleinflächenstandorte, wo halt große Flächen aus dem Baumarkt oder Möbelmarkt oder auch Elektronikfachmarkt jetzt mit kleinen Flächen in die Städte gehen, um näher an ihre Kunden zu rücken. Auch das ist ein großes Thema, weil da auch gerade eine Reihe von Konzepten schon umgesetzt sind oder weiter in der Pipeline sind.
Eine ganz schön gehaltvolle Studie, hör mal.
Ja, das ist sehr umfangreich.
Ja, da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick da rein. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Kategorie.
Fast Forward, der Handel in 5 Jahren.
Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, wie du so die Ladenbauszene in 5 Jahren einschätzt. Also vielleicht kannst du einen kleinen Ausblick geben.
Ich würde es gerne auf 3 Jahre beschränken. Mhm, einfach
ist auch
weil.
Okay.
einfach weil unsere Studie alle 3 Jahre erscheint. Mhm. Ja, also ich sehe schon, dass dieser Trend, dass Ladenflächen heute mehr sein müssen als Verkaufsflächen, also reine Verkaufsflächen, das wird sich sicher weiter verstärken. Wenn auch nicht jede Branche und jedes Store-Konzept sich jetzt zu einem solchen Experience-Retailer entwickeln wird oder auch das sein möchte. Aber man muss schon schauen, dass es hier auch Veränderungen gibt, dass man Kunden mitnimmt, dass man auch immer wieder Neues bietet über kuratierte Sortimente und dass man halt auch speziell die Stärken des stationären Handels in den Vordergrund rückt. Also Test- und Play-Bereich, ich kann alles anfassen, alles ausprobieren, auch mitnehmen. Also wirklich auch diese Stärken gegenüber dem Online-Handel, was dieser ja nicht bieten kann, stärker ausspielt. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt im Zuge dessen, was in der Studie ist. Also ich sehe auch eine weitere Differenzierung von Standorten und Formaten, indem man auch stärker zum Beispiel in Stadtteile hineingeht mit speziellen Angeboten, je nach Branche, aber auch kleiner wird, um halt näher an die Kunden zu kommen, aber auch, weil es immer schwieriger wird, dass große Flächen genehmigt werden am Stadtrand. Also es auch schwierig wird, diese überhaupt neu zu bauen. Digitalisierung wird uns weiter begleiten, aber nur wo nötig und sinnvoll. Also dort halt, wo es damit auch eine Verbesserung der Servicequalität und schnellere Prozesse für den Kunden, aber auch eine Beschleunigung von rückwärtigen Prozessen, die das Verkaufspersonal dann entlasten und es ihm ermöglichen, sich stärker aufs Kerngeschäft, also die Beziehung zum Kunden und das Verkaufen zu konzentrieren. Ja, das wirtschaftliche Umfeld bleibt sicher weiter auch herausfordernd. Also es wird uns auch weiter ein straffes Kostenmanagement in jeglichen Bereichen, nicht nur beim Ladenbau, sondern auch in anderen Bereichen innerhalb eines Handelsunternehmens sicher begleiten. Und speziell im Ladenbaumarkt, sie ist uns ein bisschen gespiegelt worden, auch aus den Gesprächen, rechnet man mit einer weiteren Konsolidierung, also gewissen Konzentration auf Anbieterseite, was bei der Gewerbekälte für den Lebensmittelhandel schon sich sehr stark entwickelt hat, weil es da schon sehr viele Übernahmen gegeben hat. Aber man rechnet damit auch zunehmend im Ladenbaumarkt, bei der klassischen Regalierung, wenn man sich nicht dort auch in stärkerem Maße auf die neuen Gegebenheiten einstellt, also weniger standardisierte Lösungen aus dem bestehenden Produktkatalog heraus, sondern mehr auch partnerschaftliche Entwicklungen und neue Lösungen, auch vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeitsinnovationen und Produktinnovationen aus diesem Bereich heraus.
Ein intensiver Blick in die Zukunft. Du bist auf jeden Fall nicht nur hier, sondern auch schon in der Zukunft unterwegs und hast dir viele Gedanken gemacht.
Ja, ich muss dazu sagen, vieles stammt natürlich auch aus unseren Gesprächen,
ja,
wo wir auch gefragt haben, wie denn so die künftigen Herausforderungen gesehen werden oder wo und was man plant hier auch zu tun und wie man auch die weitere Entwicklung sieht. Und diese Antworten von mir, die basieren auch sehr stark auf dieser Einschätzung unserer Gesprächspartner.
Ja, okay. Spannend, was dann in den nächsten 3 Jahren passiert und was wir dann im Ladenmonitor 2029 wiederfinden, ne?
Genau.
Danke, dass du da warst, Claudia.
Vielen Dank.
Das war's für heute. Danke auch euch fürs Zuhören. Den Link zur Studie findet ihr wie immer in den Shownotes. Klar, für ERI-Mitglieder ist der Download kostenfrei. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, was euch besonders interessiert hat, was ihr mitgenommen habt oder welche Gäste euch in Zukunft interessieren würden. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.